Wir wollen uns jetzt dem Wort Gottes nochmal zuwenden und ich möchte über den Text predigen, über den ich vor 2 Wochen schon mal gepredigt hatte, 1. Mose Kapitel 2, Verse 18 bis 25. Wenn es hier um Beziehung zwischen Mann und Frau geht, dann müssen wir sehr viel vom Kontext davor mitnehmen und ich hoffe, dass ihr das noch alle einigermaßen präsent habt. Und ich möchte da jetzt nicht viel Zeit für investieren, das Ganze zurückzuholen. André Töfst, ein Pastor, Seelsorger, der sehr viel mit Ehe-Seelsorge zu tun hat und den ich sehr schätze, wurde mal vor einem Vortrag gefragt, vor ein paar Wochen, welchen Punkt in der Ehe er als den ganz besonders wichtigen ansehen würde. Also was ist so das Wesentliche, was in einer Ehe vorhanden sein muss? Und er erbat sich, 2 Punkte nennen zu dürfen. Es fiel ihm schwer, das Ganze auf einen Punkt zu reduzieren. Und er sagte ja bei 2 Punkten, das Wichtigste, was er für eine Ehe sehe heute, ist Selbstverleugnung und Vergebungsbereitschaft. Ich stimme mit ihm überein. Und ich dachte, ja, André, das hast du wirklich gut auf einen Punkt gebracht. Wenn alle Männer und Frauen in der Ehe Selbstverleugnung und Vergebungsbereitschaft zu 100% mitbringen würden, gäbe es keine Eheprobleme, also keine ernsthaften. Ich glaube sogar, wenn wir das wenigstens zu 70% mitbringen würden, so würde vieles viel besser sein. Aber uns Menschen fällt es schwer, auch nur wenigstens halb so oft an uns zu denken wie an den anderen. Wenn wir jetzt 1. Mose 2 anschauen und schauen, was hat Gott beim ersten Mal, als er über Ehe gesprochen hat, der Menschheit mitgegeben, war dort weder Selbstverleugnung noch Vergebung dabei. Jetzt könnte man denken, war André doch falsch? Nun, das Problem, mit dem wir heute zu kämpfen haben und was 1. Mose 2 betrifft, ist, 1. Mose 2 war vor dem Sündenfall. Da musste der Mensch sich nicht selbst verleugnen, weil er von der Natur, die er damals hatte, an den anderen gedacht hat. So wie Gott es tut. Und es musste auch noch nicht vergeben werden, denn es gab keine Sünde. Das Ganze sieht bei uns vollständig anders aus. Mein Schwerpunkt heute liegt auf der Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich hatte beim letzten Mal viel von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen gesprochen. Und ich möchte heute mehr den Schwerpunkt auf die Beziehung zwischen Mann und Frau legen, was wir hier in diesem 2. Kapitel erkennen können. Ich werde natürlich auch einige grundlegende Sachen von den ersten beiden Kapiteln mit behandeln. Ich möchte also euch insgesamt 4 Wahrheiten darüber geben, 4 Kernelemente der Ehe, die wir hier sehen können. Und die habe ich auch in diesen 4 Punkten hinein verpackt. Das eine ist, gemeinsam das Wesen Gottes abbilden. Und das würde ich sagen, das ist der eine zentrale Schwerpunkt überhaupt in der Ehe und im Menschenleben. Wir sind Ebenbilder Gottes, ob als Einzelne oder in der Ehe. In der Ehe erweitert sich das Feld und die Möglichkeiten, das Ebenbild Gottes abspiegeln zu können. Aber auch als Individuen sind wir Ebenbilder Gottes. Also das ist sozusagen die Überschrift und das Ganze, was alles umrahmt. Das zweite ist, gemeinsam einen Auftrag ausführen. Gott hat den Auftrag in 1. Mose 1, Verse 26 bis 28, beiden gegeben, Mann und Frau. Sie sollen gemeinsam einen Auftrag von Gott ausführen und das werden wir uns auch nochmal anschauen, aber mehr wiederholend. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal schon gesagt. Ich werde also jetzt eher kurz darauf stehen bleiben. Beim dritten Punkt möchte ich etwas länger stehen bleiben und das ist ein gemeinsam, aber verschiedene Rollen ausleben. Gott hat Mann und Frau unterschiedliche Rollen in diesem Auftrag gegeben und es lohnt sich, dort einmal näher hinzuschauen. Und das vierte Kernelement einer Ehe nach Gottes Plan ist gemeinsam einander Erfüllung bringen. Und ihr merkt schon anhand diesen 4 Punkten, wenn ihr mal so ein bisschen in die Beziehungswünsche der Menschen hineinschaut, dass wir am liebsten die Erfüllung haben wollen. Also wir würden am liebsten die ganze Zeit um Punkt 4 drehen. Und in der Tat, die allermeisten Eheseminare und Eheseelsorgekurse und was es immer noch zur Ehe gibt, all die Vorträge und Predigten, drehen sich meistens um die Probleme in Punkt 4. Ich werde nicht eine extra Predigt deswegen heute machen, obwohl ich mir schon etwas mehr Zeit dafür nehmen möchte. Aber ich möchte euch den Blick dafür schärfen, dass das erfüllte Leben in der Ehe, das Wie miteinander, unter dem Schatten und im Blickwinkel des Ebenbildes von Gottsein stehen sollte. Immer mit dem Hintergedanken, wir haben gemeinsam einen Plan Gottes, den wir auf dieser Erde ausführen und nicht unseren Traum, den wir leben wollen. Nun, dass es verschiedene Rollen gibt und dass dadurch Kampf entsteht, das ist das Erste, was Gott nach dem Sündenfall über die Beziehung in der Ehe sagt. Es darf uns nicht wundern, dass das heute in besonderer Weise angefochten wird. Ich möchte mit euch gemeinsam jetzt diesen Abschnitt lesen, die Verse 18 bis 25 aus dem zweiten Kapitel der Bibel. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde, und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfen, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen, verschloss die Stelle mit Fleisch, und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist unser Schöpfer. Du hast uns mit einer Absicht geschaffen. Du hast in die Gene hinein so viel gelegt, was dir zu Ehren und uns zur Erfüllung dienen sollte. Und du hast alles wirklich sehr gut gemacht. Selbst nachdem der Mensch in Sünde gefallen ist und so viel verdorben ist, weil jeder Gott sein möchte oder zumindest in die Richtung geht, auch wenn er es sich selbst nicht eingesteht, so gibst du uns dennoch immer so viel Schönes. Und eine der wirklich schönen Dinge, die wir aus dem Paradies noch haben, ist eine schöne Ehe. Und genau das ist etwas, was doch so schwer zu bekommen ist, wo so viel Kampf stattfindet. Und noch schlimmer bei uns in der Gesellschaft sogar, wo es gar nicht mal besonders hoch geachtet wird. Als etwas Gewöhnliches oder Unwichtiges gesehen wird, zu dem es viele gute Alternativen gäbe. Ich möchte dich bitten, dass du uns einmal mehr den Wert der Ehe aus deinem Blickwinkel hebst und dass du uns heute hilfst, einen Blick dafür zu bekommen, was es in deinem Sinn war, Ehe zu haben, sie zu leben, dass du uns hilfst, mit diesem Blickwinkel auch in unserem Leben in Ehen hineinzugehen oder eben in der schon bestehenden Ehe weiterzugehen. Ich bitte dich darum in Jesu Namen und auch für mich um viel Weisheit, um die rechten Worte, von denen du allein weißt, welche es sind. Ich möchte gerne von deinem Geist geführt werden. Amen. Nehmt Platz. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was wirklich wesentlich für die Ehe ist, sollten wir immer den Kontext beachten, wie immer beim Auslegen. Und wir sollten auch immer den thematischen Gesamtkontext der Bibel über ein bestimmtes Thema beachten. Und wenn wir hier schauen, wie Gott das Thema Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau insgesamt einführt und wie er dann hinausführt, muss einem auffallen, dass Gott schon bei der Erschaffung des Menschen beim sechsten Schöpfungstag gesagt hat, dass er den Menschen in sein Bild schafft, das herrschen soll auf der Erde, wie Gott ja auch herrscht über das gesamte Universum, über Himmel und Erde, aber der Mensch eben nur auf der Erde, und dass er sein Ebenbild als Mann und Frau geschaffen hat. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich damals diese dreimalige Aussage, dass Gott den Menschen in sein Bild geschaffen hat, parallel untereinander geschrieben habe und euch gezeigt habe, wie es sprachlich sehr deutlich hervorkommt, dass das Ebenbild, das Gott sich kreiert, nicht nur ein Individuum ist, das so wie er wollen, fühlen, denken hat, sondern dass dieses Ebenbild Gottes als Mann und Frau besteht. Also ein vollkommenes Ebenbild, das die gesamte Gottheit als drei Personen in einer Gottheit widerspiegelt, ist die Ehe von Mann und Frau, wo beide zu zweit, also eine Pluralität, Einheit werden, eins werden. Wo also Gott den Menschen, den er von der Erde genommen hat, um den irdischen Menschen zu nehmen, dem er aber himmlischen, göttlichen Odem eingeblasen hat. Man könnte sozusagen, das ist ein außerirdisches Wesen im irdischen Körper. Dem hat er auch auf dieser Ebene der Erde materiell die Fähigkeit gegeben, eins zu werden. Und damit auch körperlich sichtbar eine Einheit wiederzuspiegeln, wie sie in der Gottheit ist. Wir müssen und sollten also das gesamte Paket dessen, was Ehe ausmacht, immer unter diesem Rahmen sehen. Wir bilden Gottes Wesen ab. Und dieses Wesen Gottes abbilden tun wir auch als Gemeinde. Wir sind als Gemeinde eine Einheit, ein Körper. Und mit Jesus Christus, dem Haupt, sind wir eins. Und wir sollen eins mit Gott insgesamt werden. In der Ehe, also im irdischen Bereich, ist die Ehe tatsächlich in ganz besonderer Weise dazu gedacht, eine Pluralität in Einheit sichtbar werden zu lassen. Und hier kann auch in der Ehe am besten das Wesen Gottes charakterlich gelebt werden. Wo kann mehr Liebe reingesteckt werden als in einer Ehe? Wo kann mehr Erfüllung durch Liebe gelebt werden als in einer Ehe? Und die Liebe Gottes in sich, untereinander, sie ist so intensiv, so wunderbar, wie wir Menschen es wahrscheinlich nur in einer wirklich perfekten Ehe erleben können. Die Sünde hat viel kaputt gemacht, ich weiß. Und dennoch kann eine Ehe, wenn sie in Gottes Sinne geführt wird, ein Stückchen des Paradieses wiedergeben. Manchmal erleben wir das als Ehepaare vielleicht auch nur zeitweise, nicht durchgehend, so wie das Zusammensein gerade ist, aber es ist möglich. Und es wäre schade, wenn hier jemand aufgibt und sagt, ich glaube zwar, dass Gott mächtig ist und dass er alles kann, aber uns kann man nicht mehr helfen. Das ist so eine Lüge. Gott kann jeder Ehe die Gnade geben, zu dem zu werden, was sie sein sollte, wenn wir denn wollen. Also Gottes Ziel mit seinem Bild auf der Ehe war, das Wesen in Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln, Gottes Herrlichkeit auszustrahlen und Gott Ehre zu bringen. Und das ist auch etwas, was wir in der Ehe tun sollen und hoffentlich auch wollen. Gott hat dem Menschen nun aber auch einen Auftrag gegeben und ich habe ebenfalls in einer Predigt zum 1. Mose 1, 28 mehr darüber gesprochen. Gott segnet den Menschen, nachdem er ihn geschaffen hat und gibt ihm den Auftrag, sich zu vermehren und zu herrschen. Vermehren, hatte ich damals dargelegt, ist Leben geben. Das ist nicht schwer zu erraten. Das Herrschen hat viel mehr mit Leben erhalten zu tun, als jemanden einfach irgendwelche Aufgaben zuweisen. Jesus lehrt über das Herrschen als etwas, was ein Dienen an jedermann ist. Er sagt, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Untertanen knechten. Aber unter euch soll es nicht so sein. Wer bei euch der Erste ist, der soll der Diener von allen sein. Gottes Sichtweise von Herrschen bedeutet, unter aufopfernder Liebe und Selbsthingabe dem anderen das Leben zu fördern, zu ermöglichen und schön zu machen, es zur Erfüllung zu bringen. Das ist Herrschen. Und das war dem Menschen anvertraut. Gott sagte also, ihr sollt auf der Erde euch vermehren und ihr sollt herrschen. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 2, Vers 18. Nun hat Gott in diesem Kapitel 2, wo der Kontext darauf gelegt ist, was mit der Erde geworden ist. Kapitel 1 war die Schöpfung, Kapitel 2, da ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Der Fokus war dann auf der Erde. Was ist jetzt aus der Erde geworden? Nun, alles, was dort beschrieben wird, ist aus dem Gesichtspunkt dieses Menschen geschrieben, der aus der Erde gemacht wurde. Die Erde, der Erdboden, war noch ohne Pflanzen, weil es weder Regen noch einen Menschen gab. Nun wurde aus dem Adama, das ist der Erdboden, ein Adam. Dann wird der Garten von Gott gepflanzt, der Mensch hineingesetzt und nun kommt der Mensch, der alleine ist und später macht Gott aus dem Ish, dem Mann, eine Isha, eine Frau. Das sind so die sprachlichen Parallelen. Er nimmt aus dem Erdboden den Menschen, den Mann und aus dem Mann die Frau. So grob der Rahmen, wie Mose das hier erzählt, so ein literarischer Rahmen. Und nun schreibt Gott Folgendes. Er leitet diese ganze Geschichte, wie jetzt die Frau in die Welt kommt, mit folgenden Worten ein. Ich bin jetzt mittlerweile schon in Punkt 3. Gemeinsam verschiedene Rollen ausleben. Lass uns gemeinsam Vers 18 lesen. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Nun, wir haben schon sehr oft über dieses nicht gut sicherlich das eine oder andere Aussagen hören. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen. Was ist Hilfe? Das Wort Hilfe, das ist das Wort Esa, das hier beschrieben wird, wird in der Bibel 16 Mal als Nomen erwähnt und nur zweimal in Bezug auf zwischen Frau und Mann und hier mit Gehilfen übersetzt in der Schlachtübersetzung. Weit überwiegend wird dieses Hilfe für Gott verwendet, und zwar 10 Mal. Gott ist die Hilfe für Israel. Eine Hilfe zu sein, war im Hebräischen mit diesem Wort keineswegs irgendetwas Minderwertiges, irgendetwas, was nicht besondere Bedeutung hätte. Eine Hilfe zu brauchen, war auch normal. Wir alle kennen das. Jeder von uns braucht hier und dort mal eine Hilfe. Und wir wollen auch geholfen werden. Und ein Gegenüber. Nun, was ist ein Gegenüber? Das Wort, das hier genannt wird, also ich Schlachter übersetzt mit einer Gehilfin machen, die ihm entspricht. Dieses Entsprechen, das hier mit entspricht übersetzt wird, ist das Wort, das Gegenüber heißt. Also ich wohne gegenüber vom anderen oder die eine Stadt liegt gegenüber von der anderen Stadt. Und sehr oft wird dieses Wort auch im Deutsch mit dem vor übersetzt oder wiedergegeben. Es ist keine richtige Übersetzung. Also vor jemandem sein. Es hat so den Gedanken der räumlichen Nähe, immer da sein, nicht nur gelegentlich mal da sein, sondern es ist ein beständiges anwesend sein und es ist der Aspekt der Beständigkeit, die räumliche Nähe und der Aspekt der Beständigkeit, der hier zum Ausdruck kommt. In diesem Ausdruck, dass Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Aber wir müssen jetzt ein Stückchen zurückschauen, um zu verstehen, warum braucht der Mensch eine Hilfe? Nun, der Mensch, der Mann wurde zuerst geschaffen. Und noch bevor die Frau geschaffen wurde, wird Adam in sein Amt eingeführt. Ich habe wirklich sehr oft nicht verstehen können, warum Gott erst einmal sagt, es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Nee, der Mensch allein, sagt er nicht der Mann, sondern dass der Mensch allein ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann, was macht er dann? Er bringt ihm Tiere und sagt, benenne mal die Tiere. Er sagt ja nicht, guck mal, ob du etwas findest. Und weil er nichts gefunden hat, macht er ihm jetzt eine Frau. Warum sollte Adam die Tiere benennen? Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, dass das Benennen der Tiere ein Akt der Leitung ist, der Herrschaft. Also Adam war dazu bestellt, als Mensch generell, die Menschen sind von Gott in die Position gegeben worden, auf dieser Erde zu herrschen. Und damit herrschen sie auch über die Tiere. Und Namen geben ist ein Aspekt des Herrschens, des Leitens. Und jetzt wird Adam, bevor er überhaupt die Frau bekommt, von der Gott schon sagt, er braucht sie, es ist gar nicht gut, dass er alleine ist, wird er erstmal in diesen Bereich des Herrschens hineingebracht. Warum? Ich erinnere daran, Herrschen, wenn ich jetzt von Herrschen rede, dann immer in göttlichem Sinne des liebenden Dienens, zum Guten für den Nächsten. Nun, er sollte auch die Herrschaft über eine Frau übernehmen. Und bevor er einer Frau den Namen gibt, bevor er die Herrschaft in der Ehe annimmt für den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, musste er selber lernen, in sein Amt eingeführt werden. Ich denke, auch wenn ich das nicht hundertprozentig sicher sagen kann, aber ich habe einige gute Argumente sagen zu können, dass das auch ein Hinweis für uns ist, dass ein junger Mann, bevor er in die Ehe geht, selbstständig sein sollte und in der Lage sein sollte, schon zu wissen, erstens, wozu bin ich da, was ist mein Auftrag hier auf dieser Erde und zweitens auch ein Stück weit leiten können. Er muss nicht vollständig in diesem Feld sehr gut sein. Das geht nicht. Wir müssen alle den Raum haben, um wachsen zu können. Und dennoch wird der Adam schon mal hineingeführt in diesen Leiten können. Mose hat einen Kommentar dazu gegeben, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und dieses Vater und Mutter verlassen, bevor er der Frau anhängt, dieses Abkoppeln, mehr das emotionale Abkoppeln, dieses Selbstständigwerden, unterstützt diese Ansicht. Ich denke also, Mose hat diesen Teil deswegen hier reingesteckt, weil er sagen wollte, der Mann sollte erst einmal lernen zu leiten. Er braucht eine gewisse Reife, bevor er die Leitung für eine Frau übernimmt. Wenn wir nämlich die Geschichte, Kapitel 18, einfach in Vers 21 weiterlesen würden, würde uns wahrscheinlich nie etwas fehlen. Schaut, ich lese es mal so vor. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und machte dann die Frau. Das würde eine vernünftige Geschichte ergeben. Und nun sind dort zwei Verse reingepackt, die irgendwie damit nichts zu tun haben. Aber wenn wir mal in das Leben einer Familie hineindenken, da ist ein Vater, er hat einen Sohn. Und er sagt sich jetzt, okay, der Sohn hat einen Auftrag von Gott bekommen und sehr wahrscheinlich wird er nie alleine bleiben. Ich weiß, dass mit der Sünde vieles anders geworden ist. Wir gehen jetzt mal von diesem Idealfall aus, der vor dem Sündenfall stattgefunden hat, alle heiraten. Dieser Sohn hat einen Auftrag, Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Und er kann es alleine nicht vollständig machen. Er braucht ein passendes Gegenüber. Dann wird der Vater darum bemüht sein, diesen Sohn dahin zu erziehen, dass er selbstständig werden kann, dass er in der Lage ist, eine Familie zu führen. Natürlich kann der Vater nicht den Sohn schon mal drei Familien führen lassen, bis er sagt, so jetzt hat er die Prüfung bestanden, jetzt kann er seine eigentliche Familie führen. Es ist logisch, das funktioniert nicht. Aber er muss irgendwo lernen, selbstständig zu sein. Er braucht eine Reife. Er muss ein Stück weit leiten können. Er kann nicht jemand sein, der sein Leben noch nicht auf die Reihe kriegt. Das ist ganz normale Weisheit. Da geht es noch nicht mal um eine Auslegung von diesem Text hier. Und wenn der Vater sieht, ja, der Sohn ist reif, er kann eine Familie leiten, dann kann er heiraten. Nun ist es heute so, dass die Jungen und Mädels meistens selbst entscheiden, wann sie heiraten wollen. Und also erst einmal bin ich auch froh, dass ich es mir selbst aussuchen konnte, wen ich heirate, ja, dass meine Eltern das nicht bestimmt haben. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, ich bin ganz froh darum. Aber ich glaube, Eltern sollten schon auf ihre Kinder so einwirken, wenn sie merken, naja, mein Sohn ist noch nicht so weit, um eine Familie zu leiten, ihm zu sagen, nee, jetzt nicht, du musst reifen, bevor du eine Familie führen kannst. Und ich denke, dass das eine sehr wesentliche Anwendung dessen ist, bei Adam übernimmt Gott die Aufgabe. Später legt Gott diese Aufgabe in die Hand der Eltern. Bei Adam übernimmt er die Aufgabe und er sagt, Adam, hier sind die Tiere. Du hast die Aufgabe von mir bekommen, über die Erde zu herrschen. Weise den Tieren ihren Platz zu, ihre Aufgabe. Benenne sie. Oder wie auch immer das im Einzelnen war. Und Adam tut es. An vielen Tieren. Für ihn fand sich aber keine passende Gehilfin. Und jetzt, da er diese Lektion gelernt hat, jetzt kann er schlafen gehen. Und Gott macht das Werk. Ich möchte mich jetzt stärker auf diese verschiedenen Rollen fokussieren und ich werde hier, was in Vers 18 geschrieben ist, mich erstmal wieder auf die Hilfe konzentrieren und später werden wir uns nochmal an die Leitung wenden, dachte ich. Okay. Also so viel erst einmal zur Aufgabe der Leitung des Mannes. Er ist zu einer liebenden Leiterschaft berufen. Nun lass uns hier uns auf die Hilfe nochmal zurückschauen. Ich möchte drei grundlegende Überlegungen zur Hilfe mit euch teilen. Zum einen ist Hilfe eine Haltung der Unterstützung. Hilfe ist grundsätzlich eine Haltung. Also wie ich mich sehe, als was ich mich sehe, eine Haltung zur Unterstützung. Das zweite ist, Hilfe ist auf die zu erfüllende Aufgabe ausgerichtet. Es ist schwierig, jemandem zu helfen, wenn ich nicht weiß, was die Aufgabe ist. Wenn ich weiß, das hier ist unsere Aufgabe, er ist derjenige, der vorangeht, das ist mein Chef oder wer auch immer, und ich bin derjenige, der ihm hilft und ich weiß, was ich tun soll, dann ist es gut. Also Hilfe ist auf die Erfüllung einer Aufgabe ausgerichtet und Hilfe wird immer hinzugezogen oder von vornherein eingeplant. Bei Adam war es so, dass Gott sie von vornherein eingeplant hat. In unserem Leben ist es häufig so, dass wir, wenn wir ein Werk beginnen, manchmal sagen, ich mache das und irgendwann kommen wir nicht weiter und dann sagen wir, ich brauche Hilfe, wir ziehen Hilfe hinzu. Oder wir können manchmal von vornherein sagen, dieses Werk brauche ich alleine gar nicht anpacken. Entweder ich habe das Wissen nicht oder die Kraft nicht. Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Und dann gehen wir so ins Leben. So viel zur Überlegung Hilfe. Nun war Eva jemand, also die Frau des Mannes, die zur Hilfe gegeben wurde. Sie sollte ihn unterstützen. Die Anwendung für jede Frau ist, die Hilfe des Mannes zu sein, ist erstmal eine Haltung der Unterstützung. Das zweite ist aber die Aufgabe. Was ist denn die Aufgabe des Mannes? Und das sollte der Mann wissen. Und ich würde jedem jungen Mädel, das noch nicht verheiratet ist und das eines Tages vor dem Schrecken stehen kann, dass irgendeiner fragt, willst du mit mir mal essen gehen? Und das Mädel klingelt schon, ne? Wow, das ist jetzt ein Date, hey, jetzt wird es langsam ernst. Bevor du irgendetwas Festes mit einem Jungen machst, frag ihn mal, was ist eigentlich deine von Gott gegebene Aufgabe in deinem Leben? Wobei soll ich dir denn eine Hilfe sein? Wenn der keine Ahnung hat, lass ihn bitte in seiner Ahnungslosigkeit weiterleben, aber du musst sie nicht mit ihm teilen. Er braucht noch ganz viel Reife. Er muss nicht vollkommenes Wissen haben. Bitte erwartet niemals von eurem Ehepartner, mit dem ihr in die Ehe geht, dass er bereits einigermaßen vollkommen ist und vollständiges Erkennen hat. Zumal ich auch behaupten möchte, dass kein junger Mann jetzt schon wissen kann, was Gottes Aufgabe für ihn in 20 Jahren ist. Woher sollen wir das wissen? Es geht auch nicht darum, dass er jedes Detail seiner Aufgabe kennt, aber dass er im Allgemeinen wenigstens verstanden hat, hey, ich bin dazu da, Gott zu ehren. Und ich möchte wirklich gerne Gott ehren. Ich bin errettet, um in Gottes Ebenbild hineinzuwachsen, um Christus immer ähnlicher zu werden. Und wenn wir das gemeinsam tun könnten, du hilfst mir dabei, ich helfe dir dabei, wir sehen uns jeden Tag, wir erleben die Schwierigkeiten miteinander, wir können einander helfen, charakterlich zu wachsen und einander tragen. Der hat schon echt eine Menge verstanden. Er weiß vielleicht noch nicht, in welcher Gemeinde er mal welchen Dienst tun wird, ob er vielleicht irgendwann in die Mission geht oder nicht. Man kann nicht alles von Anfang an wissen. Aber die allgemeine Aufgabe Gottes an den Menschen, wir wollen Leben geben, wenn Gott es uns denn schenkt, und wir wollen Leben fördern, so wie Gott es uns ermöglicht. Und das können wir auch im geistlichen Teil tun. Selbst wenn eine Ehe keine eigenen Kinder hat, weil sie nicht haben kann oder es andere Gründe gibt, vielleicht es nicht zu tun oder noch nicht Kinder zu haben, das Thema will ich jetzt nicht weiter ausweiten. Der Punkt, geistliches Leben hervorzubringen, indem wir Samen Gottes streuen oder Menschen ganz allgemein zu helfen, ihnen das Leben besser zu machen, ob nun irdisch oder geistlich, da gibt es für jeden immer etwas dabei, für jeden. Und das ist unsere Aufgabe ganz grob. Das Detail ist unterschiedlich. Der eine wird in die Mission gerufen, der andere in die Kinderarbeit, der nächste macht Sozialarbeit, noch einer macht etwas völlig anderes. Das ist sehr unterschiedlich und das kann ein junger Mann nicht immer wissen. Ja, nicht jeder hat das Glück vielleicht, so wie ich es hatte, und ich halte es heute für einen sehr, sehr großen Segen. Ich habe diese Erkenntnis nicht gehabt, die ich heute hier aus diesem Text herausgelesen habe, interpretiert, hoffentlich nicht hinein, sondern herausinterpretiert habe. Aber für mich war klar, wenn ich zu einer Frau gehe, ich bin ja eines Tages hingegangen, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, die muss wissen, was ich vorhabe, damit sie weiß, worin sie mich unterstützen soll. Und so habe ich das dann auch getan. Ich bin dann eines Tages zu einer gegangen, wir haben einen Spaziergang gemacht und ich bin so ziemlich mit der Tür ins Haus gefallen. Ich habe da wirklich nicht viel drum herum geredet und habe ihr dann auch ziemlich klar gemacht, also ich verspüre sehr deutlich den Ruf in die Mission, aber ich weiß nicht wohin. Aber in die Mission, das heißt, du musst schon mal bereit sein und im Extremfall für alles bereit sein, auch für den Dschungel. Dass es dann aus Deutschland wird, das wusste ich nicht. Mir war damals auch nicht klar, wie christlich arm Ostdeutschland ist und dass es viel mehr ein Missionsfeld ist als einige andere Länder, an die ich gedacht habe. Und ich habe ihr gesagt, es kann sein, dass ich Medizin studiere. Das bringt ja auch nochmal Herausforderungen mit sich, auch gerade was zeitlich angeht. Damit musst du auch einverstanden sein. Und dann haben wir uns getrennt. Dann hat sie 2 Monate darüber beten und nachdenken können. Es waren da nicht ganz 2 Monate. Aber ich finde es wirklich gut, wenn jeder junge Mann weiß, das ist mein Auftrag. Auch wenn er ihn nur grob weiß. Auch wenn er ihn wirklich nur das Allgemeine aus der Bibel weiß und sonst noch mal gar nichts weiß, ob er mal in die Mission geht oder nicht oder solche Sachen. Er muss wissen, was sein Stand vor Gott ist. Und dann eine klare Vorstellung darüber haben, wofür er eine Hilfe braucht. Jemand, der immer um ihn ist. Er muss ein Mann sein, der es wert ist, dass sich die Frau ihm unterordnet. Nun kann vielleicht der ein oder andere sagen, naja, ich bin jetzt in eine Ehe hineingerutscht, vielleicht nicht ganz so wie du, vielleicht auch als Ungläubiger, wo mir all diese Dinge gar nicht wichtig waren. Das tut keinen Abbruch. Gott gibt uns allen die Möglichkeit, dort, wo wir stehen, weiterzumachen nach Gottes Plan, in seinem Sinn. Und dazu möchte ich euch auch alle ermutigen, ab heute spätestens mit diesem Blick in die Ehe zu gehen. Wir sind dazu da, um Gottes Ebenbild wiederzuspiegeln als Ehepaar. Und es ist unser Auftrag, Leben zu geben, und Leben zu fördern. Der Rahmen ist unterschiedlich. Mir ist bewusst, dass nicht jedes Ehepaar körperlich, also physisch Kinder zeugen kann, um Leben in die Welt zu setzen. Ganz häufig auch, wenn es später ist, wenn ältere Ehepaare heiraten, vielleicht auch ein zweites Mal, dann würden wir nicht immer Kinder erwarten. Aber jeder hat mindestens die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Evangelium verkünden, dort wo ich kann. Und ich möchte den Auftrag Gottes erfüllen, dass ich das Leben der Menschen um mich herum wertvoller mache. Der, mit dem ich zusammenlebe, die Kinder oder die Umstände. Wir sind dazu berufen, über die Erde zu herrschen. Und das tun wir nicht, um unseren eigenen Wohlbefinden zu verschönern. Das tun wir automatisch, sondern das wollen wir machen, um für das Beste des anderen zu sorgen. Eine Zusammenfassung für Unterordnung möchte ich euch von Cheryl Andresen lesen. Die ist so ziemlich das Gleiche, was ich mal herausgearbeitet habe, aber sie hat es etwas passender formuliert. Unterordnung ist eine respektvolle Haltung der Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen. Unterordnung ist eine respektvolle Haltung der Unterstützung, die dem Gegenüber hilft, seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Was wir hier weiter sehen in der Beziehung zwischen Mann und Frau, ist ein gemeinsames einander Erfüllung bringen. Und ich möchte jetzt zu diesem vierten Punkt gehen. Wir haben jetzt gesehen, der Adam war allein, er brauchte eine Hilfe. Wir haben uns jetzt mit der Hilfe beschäftigt und mit der Wichtigkeit, dass der Adam eine liebende Leiterschaft lernt, um sie auszuüben. Denn herrschen, wenn der Mann von Gott berufen wird, über eine Frau Haupt zu sein, sie zu herrschen, bedeutet das, dass er sich liebend hingibt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der Mann hat die Frau nicht dazu bekommen, damit sie ihm hilft, seine Wünsche zu erfüllen. Männer, ist das klar? Das müsst ihr euch so dick hinter die Ohren schreiben, dass das noch tief drin sitzt, wenn ihr dement seid. Gott hat euch nicht die Frau gegeben, damit sie euch hilft, eure Wünsche zu erfüllen und eure Träume, die ihr an die Ehe gestellt habt, zu erfüllen. Das ist nicht, warum Gott dem Mann eine Hilfe gegeben hat. Bitte merkt euch das. Christus ist für seine Gemeinde gestorben. Sei du ein Mann, nein, umgekehrt. Okay, jetzt habe ich gerade was verwechselt im Kopf. Christus ist für die Gemeinde gestorben. Er hat sich der Gemeinde hingegeben, als die Gemeinde ihm noch nichts gegeben hatte. Es war auf Hoffnung hin, dass die Menschen sich werden retten und verändern lassen. Und so kann auch ein Mann, selbst wenn er merkt, dass die Frau nicht wirklich mit möchte, kann er sich liebend hingeben, für die Frau sein Leben hingeben und in der Hoffnung leben, dass sie eines Tages die gewünschte Antwort geben wird. Das ist sehr, sehr schwer. Aber Christus hat es getan und er erwartet von den Männern tatsächlich diese Art von Liebe. Epheser 5 solltet ihr alle kennen, Männer, und das müsst ihr wissen. Eine liebende Hingabe. Die Frauen sind dazu berufen, sich ihren Männern zu unterordnen. Der Mann, Jesus, ist für die Frau gestorben. Und die Frau soll sich ihrem Mann unterordnen. Man könnte jetzt fragen, Frau, bist du es wert, dass der Mann für dich stirbt? Mann, bist du es wert, dass sich die Frau dir wirklich unterordnet? Weißt du, was du zu tun hast? Kannst du leiten, sodass sie weiß, der Mann ist es wert, sich ihm zu unterordnen? Das ist immer am schönsten, aber das ist nicht die Bedingung, die Gott uns gibt. Aber wenn wir so in einer Ehe leben werden, dieses Dienende, dieses selbstlos Hingebende, dann kommt es zu wunderbaren Erfüllungen. Und wir sehen jetzt hier in diesem Abschnitt, nachdem Gott den Mensch, die Frau geschaffen hat, er erschafft die Frau von der Rippe des Mannes und dann bringt er sie dem Mann. Da sehen wir drei Bereiche einer wunderbaren Erfüllung dieses gemeinsamen Lebens. Das Erste, was wir sehen, ist eine freudige Annahme. Ja, die Frau wird dem Mann gebracht und er jubelt. Endlich, endlich kommt die passende Frau. Und das ist, er nimmt sie an als seine Frau. Das Zweite ist erfüllte Sexualität. Das lesen wir in Vers 24, dass die beide zusammen ein Fleisch sein werden. Und das ist eindeutig die Sexualität gemeint, körperliche Vereinigung. Und das Dritte, was wir hier sehen, ist Vers 25, eine vertraute Offenheit. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Lass uns zur freudigen Annahme gehen. Nun, der Mensch hat Tiere benannt, hat niemanden gefunden, ist eingeschlafen, ist aufgewacht, ein bisschen weicher als sonst, rechts oder links. Und dann kommt Gott und bringt ihm eine Frau. Und der Mann rastet förmlich aus. Endlich! Endlich! Und hey, die passt zu mir. Die ist wie ich. Die ist von meinem Knochen, von meinem Fleisch gemacht. Die soll Männin heißen. Und damit hat er erstens seine Leiterschaft gegeben. Und weil er ohne Sünde war, war das eine liebende, hingebende Leiterschaft. Und er hat sie angenommen als seine Frau. Es war eine freudige Annahme, die der Mensch hier traf. Und wir sehen dieses Grundprinzip auch später. Paulus ermahnt die Gemeinden, nehmt einander an in Christus, wie Christus euch angenommen hat. Natürlich ist das dann auch auf die Ehen anzuwenden. Nehmt einander an. Annehmen ist eine aktive Entscheidung. Ja, man trifft aktiv die Entscheidung, ganz bewusst, ich will für sie sorgen, ich will sie lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. So will ich für diese Frau sorgen. Das ist ein Annehmen. Und Annehmen ist etwas, was wir Männer und auch die Frauen immer wieder tun müssen. Die Frau nimmt den Mann jeden Tag neu aus Gottes Hand, denn der Mann sündigt jeden Tag neu. Und er ist jeden Tag neu jemand, der die Frau verletzen kann. Und umgekehrt genauso. Und es erfordert immer wieder neu die Entscheidung, ich nehme den anderen an. Wie Christus uns angenommen hat, wollen wir auch in der Gemeinde einander annehmen. Annahme bedeutet aber auch, dass wir vollständig annehmen. Wir können nicht sagen, ja okay, als Haushälterin nehme ich dich an und dann auch noch für die Sache im Dunkeln, aber bitte lass mir sonst mein Leben. Das funktioniert nicht. Biblische Annahme ist immer eine vollständige Annahme. Ihr seid gebunden. Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, heißt ankleben. Da gibt es keine Trennung mehr. Ja? Das ist ein Anhängen und ein Nicht-mehr-Trennen. Der Mann darf keine andere mehr suchen und die Frau genauso. Wir sehen also bei dem Adam hier eine freudige Annahme seiner zukünftigen Frau, seiner zugeführten Frau. Übrigens, die Basis dieser Freude war die Passgenauigkeit. Also nicht ihre Schönheit, ich will nicht sagen, dass sie keine Rolle gespielt hat, als er sie gesehen hat, das muss schon überwältigend gewesen sein, stelle ich mir vor. Es war auch nicht ihre Begabung, ihr Charakter oder sonst etwas, sondern einfach ihre Passgenauigkeit. Und wenn wir schon in unserer Kultur die Wahl haben, wen nehme ich zur Frau, wen nehme ich zum Mann, dann ist es schon ganz gut, dass wir dort aber auch die Weisheit walten lassen, was passt zu mir. Also für mich war das damals wichtig, ich möchte in die Mission gehen, irgendwo Gemeinden gründen. Ich kann keine Frau gebrauchen, die mit beiden Beinen noch im Leben steht. Ich brauche eine, die bereit ist, mit beiden Beinen im Dienst zu stehen. Ich brauche eine, die bereit ist, ihre Zeit zu opfern. Ich kann nicht eine gebrauchen, die nur halbherzig Christus nachfolgt. Das wird nicht funktionieren. Und ich freue mich immer wieder, eine Frau zu haben, die in so vielen Dingen so gut passt. Dass es nicht hundertprozentig passt, habe ich später schon festgestellt. Auch, dass ich zu ihr nicht so ganz gut passe. Und dass diese zwei Zahnräder, die irgendwie verstellt waren, es hat viel gefunkt und gerieben, es passt aber immer besser zusammen. Aber grundsätzlich ist dieses Annehmen umso leichter, umso schöner, wenn wir merken, sie passt. Sie ist wie für mich gemacht. Wenn der Mann auf die Schönheit allein guckt, weil er blind geworden ist für alles andere, kann das manchmal sehr viel Schwierigkeiten später im Leben, in der Ehe bringen. Schönheit sagt nicht, ob auch das andere passt. Aber ganz grundsätzlich hat das Evangelium die Kraft, Menschen so zu verändern, dass aus jeder Ehe, du kannst sie x-beliebig zusammenwürfeln, kann wirklich Gottes herrliches Wesen hervorkommen, wenn beide denn bereit sind, in Buße und Neuanfang immer weiter und weiter zu gehen. Das Zweite, was der Mensch hier mit seiner Frau erlebt, nachdem sie sich gegenseitig angenommen haben, übrigens bei der Annahme, nochmal ein ganz kurzes Wort, zur ganz allgemeinen Erfüllung. Erfüllung ist immer durch gegenseitiges Geben. Denn wenn der Mann begeistert die Frau annimmt und das immer wieder neu macht, ist es für die Frau eine wunderbar schöne Erfüllung, angenommen zu sein. Und umgekehrt genauso. Das Geben ist das, was dem anderen Erfüllung gibt, aber gleichzeitig kommt im Geben etwas zurück, was den Mann viel mehr erfüllt, als wenn er es einfordern würde. Wenn der Mann jetzt sagt, ich nehme dich an, aber nur wenn, dann wird er niemals das bekommen, als wenn er einfach sagt, ich nehme dich an, wie du bist, und dann in dem froh wird und glücklich wird, was die Frau dann als Dankbarkeit lebt und umgekehrt auch. Das Zweite ist eben die erfüllende Sexualität. Da sprach der Mann, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, die sollen Männin heißen. Und Mose fügt hier folgendes Kommentar hinzu. Das ist etwas, was den Geschichtsfluss so als ob stoppt, als ob er bis hierhin diese Geschichte schreibt. Und jetzt sagt er eine Summe. Die Summe, lasst uns lehren. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Ja, Vater, Mutter verlassen, selbstständig werden. Adam hat Tieren Namen gegeben und sie werden ein Fleisch sein. Sie werden zusammengehören. Der Mann nahm seine Frau und sie waren jetzt verheiratet. Das Wort anhängen, hatte ich schon gesagt, bedeutet eigentlich ankleben. Also es drückt eine emotionale, untrennbare, hingegebene Zugehörigkeit aus. Es wird im Alten Testament übrigens auch sogar für Situationen des Verliebtseins beschrieben. Dass Männer ihren Frauen anhingen oder auch manchmal anderen Frauen anhingen, denen sie eigentlich nicht hätten anhängen sollen. Er ist verliebt. Man könnte mal sagen, warum sagt er hier eigentlich nicht, der wird seine Frau lieben und mit ihr ein Fleisch sein. Wir lieben ja vielmehr das Wort lieben. Und ich habe eine Vermutung, das Wort lieben durfte an dieser Stelle noch nicht kommen. Das ganz besondere Wesen, warum, was wir mit Liebe verbinden, das allergrößte überhaupt, ist, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Diese Liebe des Vaters zu den Menschen ist so eine besondere Liebe, seinen Sohn hingeben, dass er stirbt, dass dieses Wort Liebe im Alten Testament zum ersten Mal dort vorkommt, wo genau das in einem Schatten vorhergesagt wird. Das erste Mal kommt es im Alten Testament vor, wo Gott Abraham sagt, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du liebst, und opfere ihn mir. Ich denke, dass das mit ein Grund ist, dort sollte das Wort Lieben das erste Mal vorkommen. Dieser ganz, ganz besondere Wesenscharakter Gottes. Deswegen gibt es davor, was auch immer beschrieben wird, nicht das Wort Liebe. Aber Mose benutzt ein anderes Wort, das im Hebräischen immer wieder für das Anhängen, für ein gewisses Verliebtsein, jemandem hinterherlaufen. Auch in diesem Sinn wird es tatsächlich gebraucht. Naja, manchmal hat man ja bei den Jugendlichen, bei den Teenies hat man ja schon manchmal so den Eindruck, da läuft der eine dem anderen hinterher. Und er sagt, ey, das wird wirklich gut sein. Und sie werden ein Fleisch sein, das bezieht sich auf die sexuelle Vereinigung, eins werden, ein Körper, also zwei Körper, die eins werden. Und hier möchte ich darauf hinweisen, das ist tatsächlich ein Widerspiegeln des Wesens Gottes. Ein Abbild dessen, was Gott ist. Deswegen ist es so schädlich, dass in einer Welt wie der unsrigen heute und in ganz, ganz vielen Kulturen auch vor uns so viel Übel damit getrieben wurde, so viel Selbstsucht damit genommen wird, Dabei ist aber das Erkennen einander, das geschlechtliche Erkennen, ein Akt der Anbetung. Ein Akt, wo wir mit dem einander beschenken und eins sein, Gottes Wesen widerspiegeln. Gott als liebende Einheit. Und Gott beschenkt es, indem wir tatsächlich etwas erleben in dieser Situation, was in keiner anderen Situation so stark an einer Liebe und vollkommenen Einheit erlebt werden kann. Vielleicht das beste Schattenbild dessen, was in der Liebe der Gottheit erlebt wird. Deswegen ist meine, von all dem, was ich aus der Bibel über die Sexualität lesen kann, im heiligen Sinne Gottes, sehe ich drei Absichten in folgender Reihenfolge, wofür Gott sie gegeben hat. Das erste, um Gottes Wesen wiederzuspiegeln. Das ist der Akt der Anbetung Gottes. Das zweite, um ein körperliches Erleben in der liebenden Einheit zu haben, eine körperliche Erfüllung. Oder wir können sagen, das Genießen. Und Gott gibt uns vieles zum Genießen. Und das dritte ist, um Kinder zu zeugen. Auf diesem Boden des Wissens, wir sind dazu da, um Gottes Wesen zu repräsentieren, in dieser vollkommenen Einheit, wo wir seelisch eins sind, wo wir körperlich eins sind und das schönste Zusammensein kurzfristig einmal erfahren können. Auf diesem Boden entsteht neues Leben, das Gott uns schenkt, um es zu erziehen, um es zu lehren und um sie fähig zu machen, zu erkennen, wer Gott ist und dass wir ihn repräsentieren, ihn widerspiegeln wollen. Die Sünde hat hier so viel verdorben, dass es wichtig ist, darüber eigentlich viel, viel mehr zu sagen. Und ich denke auch sehr intensiv darüber nach, vielleicht so eine Art Seminar über Ehe und auch über dieses Thema zu haben. Aber lasst uns immer wieder daran denken, es ist immer ein Schenken, ein Geben, ein dem anderen dienen. Nicht den anderen dazu benutzen, um Erfüllung zu bekommen. Das ist ein Missbrauch. Und es gibt so viele Ehen, wo man könnte vielleicht sagen, Selbstbefriedigung zu zweit betrieben wird, statt wirklich einander schenken und einander damit dienen. Aber das ist es, was Gott vorgesehen hat für das körperliche Einandererkennen. Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist Vers 25, vertraute Offenheit. Wenn Mose jetzt darüber schreibt, sie waren beide nackt und schämten sich nicht, dann dürfen wir jetzt nicht so blind sein und denken, naja, das war dann so primitiv gedacht. Sie schämten sich einfach nicht, weil sie keine Kleider hatten. Hier ist sehr, sehr viel mehr dahinter. Es beschreibt diese ganze Offenheit. Sie waren sündlos. Das ist der letzte Vers, wo eine vollkommen ungetrübte Sündlosigkeit war. Das nächste, was Mose schreibt, ist aber. Aber die Schlange war listiger und sie kam mit einer Verführung. Sie waren so sündlos und rein voreinander, dass sie nichts zu verbergen hatten. Eine vertraute Offenheit. Ein Pastor wurde mal gefragt, was er denn an seiner Frau am meisten liebe. Und er sagte, ich liebe am allermeisten an meiner Frau ihr nacktes Herz. Sie trug ihr Herz für ihren Mann frei, komplett offen. Und er durfte alles von ihr sehen, was sie bedrückte, was sie erfreute, mit welchen Sünden sie zu tun hatte. Und das ist es, wovon Mose hier schreibt, eine vertraute Offenheit. Und wenn wir einander diese vertraute Offenheit schenken in der Ehe, dann schenken wir Erfüllung in der Ehe. Verschlossenheit macht immer Schwierigkeiten in der Ehe. Aber wenn du dein Herz offen trägst, dann ist es für den anderen schön. Es war einer der größeren Lehrbereiche, die ich in meinem Leben in der Ehe lernen musste, zu sagen, was ich denke, zu sagen, wie ich fühle. Ich war eher ein Verschlossener, der nicht so schnell darüber redete und meine Frau hat darunter gelitten. Und es war wichtig, dass ich gelernt habe, mich zu öffnen. Und ich muss mich nicht jedem hier öffnen, aber meiner Frau gegenüber sollte ich diese vertraute Offenheit leben. Und ich öffne mich ihr. Und ich darf heute sagen, es gibt niemanden, der so viel Schlechtes von mir weiß wie meine Frau. Sie weiß vielleicht nicht absolut alles, aber wenn meine Frau jetzt alles sehen würde, was ich jemals im Internet gesehen habe, was ich jemals gesagt habe, wo ich jemals meine Augen schweifen ließ, wo ich jemals, weiß ich nicht, was auch immer ich für Kontakte und Chats in meinem Handy hatte oder was auch immer, wenn sie alles sehen würde, es wäre mir nicht angenehm, aber ich wüsste, sie wird nichts Neuartiges entdecken. Und eine solche vertraute Offenheit voreinander leben zu können und auch tatsächlich sagen zu können, das und das hat mich verletzt, und zu wissen, sie wird mich nicht schlechter behandeln, weil ich ihr jetzt gesagt habe, dass es sie verletzt hat. Ich bin in ihren Augen jetzt nicht wertloser oder irgendwie anders. Und sie darf es mir auch sagen. Und naja, natürlich bin ich manchmal geknickt, wenn gewisse Dinge kommen, die mich demütigen, wenn sie mir sagt, du hast mich so und so behandelt und das hat mir wehgetan. Das ist nicht angenehm, aber die Ehe ist deswegen nicht schlechter. Sie wird noch einmal etwas schöner und inniger. Und auch da ist gelebte, also vertraute Offenheit ein schenkender Charakter. Als Jesus sagte, geben ist seliger als nehmen, dann hat er sehr wahrscheinlich, denke ich, nicht nur das Geld im Sinne gehabt, oder vielleicht noch die Zeit. Die Erfüllung in einer Ehe und überhaupt in Beziehung der Menschen zueinander entsteht in erster Linie dann, wenn du gibst. Wenn du gibst, erlebst du mehr Erfüllung durch das, was du während des Gebens erlebst und was du zurückbekommst von dem anderen, als wenn du in einer Haltung des Erwartens lebst, hoffentlich wird der andere mir geben, was ich mir wünsche. Und so ist das Erfüllen in der Ehe immer ein gegenseitiges Geben. Sei es im Bereich der Annahme, dass wir uns gegenseitig annehmen, sei es im Bereich der Sexualität oder sei es im Bereich einer vertrauten Offenheit, einfach alles offen zu legen, was uns in unserem Leben betrifft. Hier gäbe es so viel zu sagen, ich werde aber Schluss machen. Irgendwann muss ich es ja. Vielleicht gibt der Herr es uns, dass wir darüber mal an einem Samstag sehr viel intensiver sprechen können. An dieser Stelle, lass mich zusammenfassen die vier Punkte, das, woran wir immer denken sollten, wenn wir an unsere Ehen denken, das Leben in der Ehe, das, was die ganze Ehe umrahmt, ist der Blick, Gottes Wesen zu erfüllen, wiederzuspiegeln. Lass uns daran denken, wir haben einen gemeinsamen Auftrag, den es auszuführen gibt. Lass uns daran denken, dass Mann und Frau unterschiedliche Rollen haben. Und lass uns daran denken, dass das erfüllende Erleben in der Ehe ein dienendes, ein schenkendes, gegenseitig schenkendes ist. In diesem Sinne, möge Gott uns helfen. Amen. Lass mich noch kurz beten. Vater im Himmel, ich bin dir dankbar, dass du uns in deinem Wort sehr viel über die Ehe sagst und viel, viel mehr, als wir in ein paar Stunden lernen könnten. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, das in die Tat umzusetzen. Es hilft uns nichts, wenn wir immer mehr und mehr lernen, aber nicht beginnen. Und du weißt natürlich jeden Einzelnen, wer wo steht. Und es gibt manchmal Bereiche, wo es schwer zu beginnen ist. Aber hilf jedem Einzelnen dort, wo er steht, seinen Teil zu der Erfüllung seiner Ehe beizutragen. Und ich möchte dich für alle jungen Leute bitten, dass du ihnen wirklich viel Weisheit gibst in diesen Schritten, in diesen Entscheidungen, damit sie später nichts bereuen müssen. Und danke für die Gnade, die du gibst, um all das, was wir kaputt gemacht haben, wieder heile machen zu lassen von dir und dann in diesem reparierten Zustand weiterzumachen. Und am Ende machst du alles neu. Dankeschön. Amen.